okay, ich habe jetzt viele Follower, aber macht mich das zu einem besseren Menschen oder weiß ich nicht, bin ich jetzt besser dadurch als andere, die das jetzt vielleicht nicht haben? Nein, überhaupt nicht. Ich bin genau so, ich verdiene mein Geld damit. Klar kennen mich mehr Leute als jemand anderes zum Beispiel, aber ist kein Unterschied.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Hey Leute, es ist wieder soweit, eine neue Folge Krone Hit Success Stories. Heute mit Selina Blackstar. Hi,
hallo.
Schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Heute mit einer Freundin, eine Verstärkung ist mit. Auch dir, hallo.
Hallo.
Ja, heute ist ja Halloween. Wie ist denn das bei dir? Magst du das Fest?
Ja, eigentlich schon. Also ich finde es ganz lustig, sich zu schminken, Party zu machen.
Mhm. Also was gehst du?
So genau weiß ich es nicht, aber vielleicht so schminke ich mich mit so einem Totenkopfgesicht, bisschen auf mädchenhafter, aber.
Also wie so ein Glam-Skull. So
ja, mäßig. Genau.
Ja, das sieht ja cool aus. Ich schätze, wir sehen es dann einfach auf deinem Instagram, wie das dann im Endeffekt ausschaut.
Genau.
Bin schon gespannt. Ja, Selina, du bist ja Influencerin, Social Media Star. Magst du dich mal selbst vorstellen?
Also ich bin Selina Blogstar. Ich mache auf meinem YouTube-Channel so Lifestyle, Beauty, lustige Sachen, Challenges, alles, was mir gerade einfällt.
Man kennt dich im Internet, du hast ja gesamt 1 Million Follower. Das ist schon sehr, sehr heftig, sehr viel. Wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen?
Damals habe ich auf Facebook, glaube ich, ja, das war auf Facebook, da habe ich Videos hochgeladen, irgendwelche lustigen Challenges mit meiner besten Freundin. Und dann haben die dort gesagt, ja, das ist nerviger auf Facebook, ob ich das nicht auf YouTube hochladen kann. Und ich dachte mir dann, auf YouTube, da gibt es Musikvideos. Und dann habe ich dort das hochgeladen und durch meine Videos bin ich auf Vorschläge gekommen. Und dann ist das irgendwie ins Rennen gekommen.
Das heißt eigentlich so durch den Vorschlag von anderen.
Genau.
Wann war das so, wo du angefangen hast mit YouTube? Weil du sagst, da waren damals nur Musikvideos.
Ende 2014. Also da war auf meiner Startseite nur Musikvideos, weil ich andere Videos dort nicht geschaut habe und YouTube für mich noch nichts war eigentlich.
Mhm.
Und dann, ja.
Kannst du dich noch an das allererste YouTube-Video erinnern?
Das war ein Video eben mit Vivian, mit meiner besten Freundin. Und was haben wir da gemacht? Wir haben ein eigenes Video erfunden.
Okay.
Ein Thema. Wir haben 10 Begriffe gehabt und haben dann zu jedem Begriff zum Beispiel lustig oder irgendwie sowas und mussten dort haben wir dann einen 10-Sekunden-Timer gemacht und zu dem Begriff dann ein Foto gemacht.
Okay, also eine Selfie-Challenge quasi.
Genau.
Gibt's das Video noch online?
Ja, das gibt's noch.
Okay, es klingt witzig, also ich glaube, das muss ich mir noch anschauen. Wann war ich bei dir so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt irgendwie mehr als ein Hobby, man wird erkannt vielleicht, das wird alles ein bisschen größer, wann war das bei dir?
Das war ziemlich schnell eigentlich, ein Dreivierteljahr später, aber so wirklich groß für mich, wo ich das dann nicht nur als Hobby gesehen habe, sondern auch als Job, war dann 2016, Mitte 2016 circa.
Wie alt warst du damals?
Kurz bevor ich 17 geworden bin, war das.
Das klingt schon ein bisschen heftig, eigentlich mit 17 schon sowas Großes auch arbeitet. Wie war das so für dich?
Meine Eltern zum Beispiel haben das gar nicht verstanden. Die haben gedacht, ich mache einen Blödsinn. Sie haben das halt nicht ernst genommen, bis sie dann wirklich gesehen haben, dass ich damit Geld verdiene und dass das wirklich viele Leute sind, die hinter mir stehen. Und dann habe ich ihnen erklärt, ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch mein Beruf, was es jetzt auch ist. Und für mich war es halt komisch, weil viele Freunde, unter Anführungszeichen, mich damals gemobbt haben oder ausgelacht haben in der Schule, die ganze Schule. Für mich war es komisch, aber mich hat es stärker gemacht und heute ist es für mich gar kein Thema mehr.
Also sie haben dich wegen deiner Bekanntheit gemobbt?
Genau, ja. Die haben das quasi, ich habe es als Neid gesehen, weil ich habe jetzt da nicht wirklich irgendwas dahinter gesehen, warum sie das machen sollten. Und eben weil ich dann so bekannt wurde auf einmal, beziehungsweise so ein Hype quasi da war, haben die das dann so genommen und mich damit ausgelacht und meine Videos in Klassen abgespielt und so.
Wie bist du damals damit umgegangen? Also hat dich das auch getroffen?
Am Anfang hat es mich auf jeden Fall getroffen, weil ich noch nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Aber mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt und je mehr ich sie ignoriert habe, desto schneller haben sie auch aufgehört.
Und vor allem das Ding ist ja, man sagt ja auch immer, Neid muss man sich erst erarbeiten.
Genau, das stimmt.
Aber das realisiert man dann halt vielleicht am Anfang nicht sogar.
Ja, weil das noch neu ist und du sowas vielleicht davor noch nicht gefühlt hast.
Mhm.
Und da wurde man damals noch gemobbt und heute wird man dafür gefeiert, wenn du viele Follower hast.
wie hat jetzt eigentlich so deine Familie reagiert, wie du gesagt hast, du hast dann das als Job gemacht? Weil viele, wie du sagst, Ältere wissen auch gar nicht so genau, was YouTube zum Beispiel eigentlich ist.
Damals habe ich ihnen das zum Beispiel erklären müssen, was ich überhaupt mache. Die haben immer nur gesehen, wenn ich auf Facebook oder auf Instagram gepostet habe, ja, mein neues Video ist online. Sie haben sich schon angeschaut, aber haben mich meistens danach gefragt, was das eigentlich wird und warum ich das hochladen muss, warum ich das nicht zu Hause allein machen kann. Und dann habe ich erklärt, ja, das hat einen Grund, weil man bekommt Abonnenten und man wird bekannter und weiß ich nicht, irgendwie sowas. Damals hat man ja noch gar kein Geld verdient. Und dann habe ich mal ein Fan-Treffen gemacht. Und da hat mich dann mein Management gefunden. Die sind dann, die haben auf der Mariahilfestraße gearbeitet und sind dann von dort mit Kärtchen gekommen und haben dann gesagt, ja, Selina, wir kennen dich, wir verfolgen dich. Wenn du willst, kannst du in unser Netzwerk kommen. Und ich habe mir gedacht, so, was ist ein Netzwerk? Mhm. Haben mich dann erkundigt, dann war ich da drin und die mussten dann den Vertrag unterschreiben, meine Eltern, weil ich noch nicht 18 war. Mhm. Und dann stand da eben drinnen mit Kooperationen und Geld verdienen und alles Mögliche. Und dann haben die gewusst, okay, das wird jetzt ernster. Mhm.
Da haben sie es dann realisiert.
Genau.
Das heißt, du bist aktuell auch beim Netzwerk?
Mhm, immer noch seit 4 Jahren jetzt.
Magst du mal kurz erklären, wie läuft sowas ab? Also, oder was ist der Sinn von einem Netzwerk?
Der Sinn davon ist, dass du hast halt Leute, die quasi die Büroarbeiten, wie man sagt, für dich erledigen. Zum Beispiel, sie schreiben E-Mails an Kunden oder vermitteln die Kunden zu mir und bringen mir Kooperationen ein oder veranstalten Events, wo ich auch hingehen kann, wie die Videocon zum Beispiel. Ja, dafür sind sie eigentlich da.
Ich stelle mir das eigentlich total schwierig vor, wenn man jetzt so 17, 18 ist. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich jetzt Marketing oder Steuern oder solche Geschichten, wie das funktioniert.
Ja, das habe ich dann auch erst mit 18 gemacht. Da habe ich mich dann selbstständig gemacht und dann habe ich vieles auch selber machen müssen, so Steuern, alles Mögliche. Davor hat das eine Buchhalterin gemacht, im Netzwerk selber, deswegen, ja.
Muss man da ein bisschen schneller erwachsen werden auch, wenn man plötzlich diese ganzen ernsten Dinge, die man am ersten Blick nicht sieht, weil am ersten Blick glaubt man, okay, cool, man macht YouTube, man macht Videos, aber es steckt so viel mehr dahinter eigentlich.
Genau, ja, also ich habe das damals dann eigentlich getrennt. Ich habe dann so meine Freizeit noch so in meinem Alter normal gelebt und dann, wenn ich aber so wusste, okay, ich habe eine Kooperation, ich muss jetzt ins Studio fahren oder mit meinem Management irgendwas machen, dann war ich schon so ernster, ein bisschen reifer gedacht und so.
Ja. Eine Frage mal kurz an deine Freundin, magst du mal das Mikro rübergeben? Wie findest du, hat sich die Selina verändert von jetzt, bevor das Ganze mit YouTube war, zu jetzt, weil sie jetzt eben auch diese erwachsene, ernsthaftere Seite erwähnt hat?
Also ich finde, sie ist auf jeden Fall reifer geworden, dadurch, dass sie halt vieles selbstständig machen musste. Sie musste auf die Videocon alleine ohne ihre Eltern. Und ich finde, sie ist dadurch auch viel erwachsener geworden als davor.
Und würdest du sagen, hat sie sich irgendwie verändert von der Art her?
Nein. Also sie ist immer noch dieselbe Selina, wie ich sie vor 10 Jahren schon kannte, aber sie ist halt erwachsener geworden.
Und wie war das für dich, dass deine Freundin auf einmal erkannt wird auf der Straße? War das irgendwie komisch?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand es cool, dass sie erkannt wurde und ich habe es irgendwie gefeiert, dass sie halt das, was sie mit den Videos erreicht hat, dass sie dann halt auch Leute erkannt haben, nach Fotos gefragt haben. Ich fand das auch irgendwie voll herzig.
Ja, Selina, wenn jetzt deine Freundin so reden hörst, die dir das wirklich so gönnt und du sagst, aber es gibt viele, die das nicht gegönnt haben, die neidisch waren. Wie ist es dann für dich, dass du weißt, es gibt diese eine Person, der du auch vertrauen kannst bei sowas?
Also ich bin mit Vivian jetzt befreundet seit 15 Jahren und ich habe auch nie an ihr gezweifelt. Also ich wusste immer, dass sie hinter mir stehen wird, egal was ich mache. Und sie wird mir auch immer alles ehrlich sagen, wenn irgendwas nicht okay ist. Und die anderen Leute, die jetzt zum Beispiel mich ausgelacht haben, mich beschimpft haben sogar oder was auch immer die damals gemacht haben, die habe ich dann aus meinem Leben geschlossen und ich wusste, okay, so ist das Leben. Es gibt Menschen, die nicht hinter dir stehen werden und du wirst immer mindestens eine Person haben, die so hinter dir steht.
Finde ich schön.
Ich auch.
Finde ich gut. Wie ist das eigentlich für dich? Du machst jetzt hier ein Interview, bist jetzt im Radio, stehst manchmal vor der Kamera bei Kooperationen. Aber eigentlich bei deinen eigenen Videos bist du ja ganz alleine. Ist das für dich komisch, dann vor so vielen fremden Leuten zu sein oder vor anderen zu reden und so?
Es geht. Am Anfang war das noch so, ich war sehr nervös. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Und mit der Zeit habe ich, natürlich, ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Also ich habe viel gelernt und bin gewachsen und am Anfang war ich wirklich nervös. Und jetzt ab und zu auch, kommt drauf an, was für Leute dabei sind, wie viele dabei sind. Auf der Bühne stehen zum Beispiel ist immer noch nicht mein Ding. aber ich mache es halt trotzdem, weil es mir gefällt und weil es mich glücklich macht. Ja. Das ist was komplett anderes, wenn ich auf der Bühne vor 1000 Leuten stehe auf der Videocon oder zu Hause in meine Kamera reinspreche, ja, was später hunderttausende Leute sehen.
Das ist ich
dann aber anders, weil ich spreche ja nur in die Kamera. Das heißt, da ist kein lebendiger Mensch vor mir. Das ist was anderes.
Aber das habe ich schon von voll vielen YouTubern gehört, dass die dann sagen, ja, eigentlich bin ich dann total nervös, sobald ich rausgehen muss, weil ich bin es halt gewohnt, ich bin daheim und halt über Smartphone habe ich Kontakt zu den Leuten. Und dass die dann viele wirklich auch nervös sind und so.
Ja, weil du dann die Emotionen sehen kannst, die Reaktionen auf das, was du sagst oder was du tust. Und die können auch direkt was drauf sagen. Aber du zu Hause kannst dann alles rausschneiden, was du jetzt nicht drin haben willst. Und auf der Bühne ist halt dann, ja, ist halt passiert.
Du sagst gerade rausschneiden. Wie lange brauchst du eigentlich für ein YouTube-Video zum Beispiel von der Idee, bis es fertig ist?
Es gibt Tage, wo mir die Idee einfällt über die Nacht oder beim Duschen. Und es gibt Tage, wo ich mich hinsetze und brainstorme und ein bisschen überlege, was ich als nächstes machen will. Also meistens, wenn es über Nacht kommt oder so, dann kann das einen ganzen Tag dauern, bis ich mich dann mal fertig gemacht habe und dann alles aufgestellt habe und mich gefilmt habe und das Video geschnitten habe. Das dauert. Wenn ich anfange in der Früh um 8, kann das bis 2 Uhr in der Früh dauern.
Da sieht man eigentlich, was dahinter steckt bei so einem 10-minütigen Video, sag ich jetzt einmal.
Ja, genau.
Weil viele sagen ja oft, ja, das ist eh easy, die müssen ja nur Videos drehen. Was würdest du zu solchen Leuten sagen?
Also ich sage jedes Mal, ich habe mir das ausgesucht, was ich mache. Es ist natürlich anders als ein anderer Job, weil du bist dein eigener Chef. Du kannst selbst entscheiden, wie du was machen willst, was du machen willst und... Aber die anderen können das ja genauso machen. Wenn sie mir sagen, es ist ja nur ein Video und damit verdiene ich Geld, ja, dann mach selber.
Viele wollen es, aber nur ein minimaler Prozentsatz vermutlich schafft es auch. Was denkst du, macht es bei dir aus, dass du es geschafft hast?
Ich denke, bei mir macht es das aus, weil ich aus Österreich bin und ich eine der ersten war damals, die angefangen haben. Und weil ich immer ich selber war, ich habe mich nie verstellt, ich habe immer direkt alles ehrlich gesagt und habe einfach, weiß ich nicht, ich wollte immer Selbstbewusstsein vermitteln und habe immer Tipps, sage ich jetzt mal, meine Meinungen geteilt an die jüngeren Leute, wie über Schule, erster Freund und solche Sachen. Da schauen sich die Leute halt gern an und holen sich immer gern Tipps. Ich denke, das hat mir damals geholfen.
Also siehst du dich auch so ein bisschen in einer Vorbildfunktion?
Ja, jetzt schon. Also auf jeden Fall muss ich drauf schauen, was ich poste, was ich nicht poste, weil damals habe ich mir mal die Haare gefärbt und geschnitten und ein Mädchen hat mir ein Bild geschickt und ein Video, wo sie das genauso gemacht hat wie ich. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn sie das schon so nachmacht, was wird sie noch alles nachmachen? Und gibt es andere, die das vielleicht auch gemacht haben, nur mir nicht gezeigt haben? Und seitdem passe ich noch mehr drauf auf, was ich hochlade.
Wie groß ist da der Druck auf einem selbst, wenn man überlegt, man muss eigentlich echt aufpassen bei jedem Wort, das man sagt oder schreibt?
Man gewöhnt sich dran. Also ich habe mir, eben habe ich das auch gesplittet, so mein echtes Leben quasi und mein Job. Es geht ziemlich schnell. Also wenn ich vor der Kamera stehe oder sitze, weiß ich schon, was ich sagen soll, was ich nicht sagen soll.
Also du schaltest quasi automatisch um.
Genau.
Wie ist es eigentlich bei dir? Du bist ja auch auf TikTok sehr erfolgreich. Ich glaube, bis zu 600.000 Follower hast du dort. Und ich glaube, ich habe es nachrecherchiert, 17 Millionen Likes. Das ist schon mal ganz schön viel. Was macht dein TikTok so anders? Was macht das aus, dass dein so erfolgreich ist?
Ich bin früher nie den Trends nachgegangen. Schon ein paar Mal, wenn mir was gefallen hat, aber meistens habe ich immer selbst irgendwas erfunden oder einen eigenen Sound gemacht, den die Leute dann verwendet haben und damit wurde man dann auch größer. Und ich habe auch schon ziemlich früh mit TikTok angefangen, also da gab es TikTok, glaube ich, nicht mal ein halbes Jahr.
Also Musical.ly wahrscheinlich damals.
Genau, ja.
Nur zur Erklärung, das ist halt eine App, wo man praktisch Lippen synchronisiert und kurze Videos zu kurzen Musikausschnitten macht, genau. Quasi. Also du meinst, es war einfach, dass du gesagt hast, okay, ich mache was Eigenes. Weil viele sagen ja, man muss die Trends nachmachen und dann bekommen die Videos mehr Aufrufe.
Ja, das stimmt auch, das kann man auch machen. Aber ich habe mir damals gedacht, okay, was bringt es mir, wenn ich genau die Videos mache, die jeder auf TikTok macht? Was bringt es mir? Sicher bringt es mir Bekanntheit vielleicht oder ein paar Follower, aber ich bin dann genau dieselbe Person wie alle anderen auch auf TikTok. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein bisschen was anderes und das bringt es auch.
Aber man hat dich davor schon von YouTube gekannt. Also du hattest schon...
Ja, genau.
Gewissen Bekanntheitsgrad dann.
Ich habe versucht, das zu verbinden, aber das funktioniert nicht so gut, dass ich jetzt sage, ja Leute, schaut meine TikToks, und das bringt nicht wirklich so viel.
Weil du hast jetzt mehr Follower eigentlich auf TikTok wie auf YouTube.
Genau, weil es da schneller geht und da manche Sounds auch auf Englisch sind und das dann weltweit wird.
Wie viele TikToks haust du so raus die Woche im Vergleich zu YouTube zum Beispiel?
Also auf YouTube kommt 1 bis 2 Videos kommen da in einer Woche, und auf TikTok kann man schon jeden Tag mal ein paar machen, die dauern ja auch nicht so lang.
Das heißt, da machst du dann spontan, wenn genau. dir was einfällt. Mhm. Du arbeitest auf Social Media mit dem Handy quasi. Wie viele Stunden pro Tag bist du am Smartphone?
Ziemlich lang. Also ich schreibe sogar die E-Mails von meinem Handy. Ich check die ganze Zeit meine Nachrichten oder Kommentare, alles mögliche, YouTube, Analytics, alles mögliche schaue ich auf mein Handy. Also ich bin fast gefühlt den ganzen Tag am Handy.
Aber ist es nicht voll anstrengend, wenn man die ganze Zeit in der Arbeit drinnen ist, im Kopf zumindest?
Doch schon, aber irgendwie ist es ja auch mein Hobby und auch meine Leidenschaft. So. Also ich schaue gerne rein. Es ist jetzt nicht wie bei einer Arbeit so, oh, am Montag, ich habe keine Lust.
Ja, bei also mir hast ist es auch du das nie, dass du dir gedacht hast, boah, ich habe jetzt mal keinen Bock auf Videos drehen zum Beispiel?
Also keinen Bock nicht, aber ich war mal zum Beispiel nicht in der Stimmung dazu. So. Ich war traurig jetzt zum Beispiel wegen irgendwas, keine Ahnung, traurig. Und dann habe ich zum Beispiel keine Videos gedreht, weil ich mir nicht wie so eine Maske aufsetzen will, und ich kann das auch nicht auf glücklich machen und ein Video drehen.
Das aber wenn du jetzt zum Beispiel traurig bist, würdest du das dann wahrscheinlich in der Insta-Story kommunizieren?
Genau, ja, das mache ich auch immer. Okay. Wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich es und ja.
Finde ich voll spannend, so die verschiedensten Emotionen irgendwie so aufgeteilt auf verschiedene Medienbereiche auch so. Mhm. Finde ich echt interessant.
Ja, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe meine Jugend quasi im Internet gelebt. Ich denke, hätte ich kein YouTube gemacht oder generell Social Media, wäre ich heute ein ganz anderer Mensch. Ich wäre vielleicht jetzt noch nicht so reif, sage ich jetzt mal, oder hätte noch nicht so viel Wissen in Steuern oder generell in Marketing oder in solchen Sachen. Ich bin mit dem halt aufgewachsen, und die Leute, die mich abonniert haben, sind mit mir ja auch gewachsen. Das heißt, ich habe dann eigentlich meinen Content auch ein bisschen ändern müssen oder wollte das für mich selber machen.
Kennst du auch ein paar von deinen Followern, wo du weißt, okay, die folgen mir seit Jahren zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele Leute, die für mich eine Fanpage gemacht haben, und die gibt es schon ewig. Seit Jahren, 2, 3 Jahren sicher.
Versuchst du auch irgendwie deinen Fans was zurückzugeben?
Ja, also ich schreibe ganz viel mit denen. Und wenn ich dann zum Beispiel auf einer Videocon bin und die sind zufällig auch dort, dann mache ich das irgendwie so, dass die auch nach hinten kommen dürfen und mit mir sein dürfen, weil sie mich eben schon so lange verfolgen. Und ich meine, ist vielleicht dann ein bisschen unfair gegenüber den anderen, die auch wegen mir da sind, aber ich muss halt irgendwie was zurückgeben, und vielleicht verbringe ich mal mit denen einen Tag, habe ich auch schon mal gemacht.
Ich finde das sehr cool von dir, vor allem ist auch aufgefallen, auf Insta zum Beispiel teilst du auch öfters mal Stories oder Verlinkungen und so. Und das finde ich voll cool, weil ich finde, es gibt so viele YouTuber, die einfach vergessen, dass die Fans sie zu dem machen, wo sie jetzt sind, und die dann die coolsten Fanpages kriegen und dann nicht einmal Danke schreiben oder nicht einmal ein Like machen oder so.
Ja, ich kenne das nicht. Also ich habe früher wirklich tagelang fast auf meiner Markierungsseite verbracht und habe immer geliked, kommentiert, Nachrichten geschrieben, alles Mögliche. Also ich pflege diesen Fankontakt schon sehr.
Aber wie ist das eigentlich mit dir? Wie konntest du so, also wenn man dich jetzt so sieht, du wirkst total nett und normal und am Boden geblieben. Wie hast du das geschafft, dass du eben durch den Hype nicht abhebst, sondern einfach so du selbst geblieben bist?
Weil ich die beiden Seiten halt, wie gesagt, immer gesplittet habe. Mein Leben außerhalb von Social Media habe ich komplett von dem abgeschottet, was auf Social Media passiert. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt viele Follower, aber macht mich das zu einem besseren Menschen oder... Weiß ich nicht, bin ich jetzt besser dadurch als andere, die das jetzt vielleicht nicht haben? Und dann dachte ich so, nein, überhaupt nicht. Ich bin genau so, ich verdiene mein Geld damit. Klar kennen mich mehr Leute als jemand anderes zum Beispiel, aber ist kein Unterschied.
Mhm. Aber ist das auch was du deinen zum Beispiel jüngeren Followern auch mitgibst, dass es eben nicht so wichtig ist im Leben?
Ja, das mache ich auch manchmal. Wenn irgendein Thema mich beschäftigt oder ich drüber nachdenke, dann sage ich das in meiner Instagram-Story zum Beispiel immer, und dann rede ich, glaube ich, fast eine halbe Stunde drüber.
Du sagst auch immer wieder, du splittest Privat und Arbeit. Was sind so Themen, die du zum Beispiel nicht auf YouTube posten würdest?
Also ich bin eigentlich schon ziemlich offen auf Social Media. Ich sage schon zum Beispiel auf Social Media, ja, ich habe einen Freund, vielleicht zeige ich den auch mal oder dass ich Schule mache oder dass ich die Schule gerade nicht mache. Ich sage schon einiges auf Social Media, aber ich würde zum Beispiel nie über Geld sprechen, gar nicht. Ja, also mir würde jetzt gerade so nichts einfallen, was ich jetzt nicht unbedingt sagen würde. Vielleicht meinem Bruder zeigen, der will das auch nicht.
Okay, aber das finde ich eh gut, dass du sagst, okay, du hast auch so Grenzen, weil ich glaube, das braucht man auch einfach, weil sonst wird man ja verrückt irgendwie, wenn man alles teilt. Ja. Und weil man macht sich doch auch ein Stück weit, finde ich, angreifbar, wenn man so viel Privates zeigt. Wie ist das da bei dir?
Ich habe schon über meine Mobbingzeit damals gesprochen in einem ganzen Video. Das war auch mein bekanntestes, ist immer noch mein bekanntestes Video. Das Video hat mir damals auch meinen Hype gebracht übrigens. Mhm. Also deswegen bin ich auch sehr offen, weil ich weiß, dass viele Leute das brauchen. Man macht sich schon angreifbar, wenn man zum Beispiel irgendwas Falsches sagt oder zu viel von sich preisgibt. Deswegen versuche ich das in Grenzen zu halten. Mhm. Nicht, weil ich somit angegriffen werden kann, sondern weil ich weiß, okay, das und das wissen jetzt hunderttausende Leute und das brauche ich nicht unbedingt.
Stimmt, weil man raushauen tut man schnell mal was, eine Story oder ein Posting, aber dass es dann auch eine gewisse Reichweite hat und viele Leute sehen, das muss man halt auch mal bedenken.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich vergesse das meistens auch, dass das jetzt, wenn ich jetzt irgendwas in meiner Instagram-Story sage, dass das jetzt wirklich tausende Leute sehen. Ich sage jetzt nichts sehr Schlimmes, aber manchmal denke ich da gar nicht dran. Das ist wie, als würde ich eine Sprachnachricht an eine Freundin schicken. Manchmal, man sieht immer nur die Zahlen, man hat aber keine Ahnung, wie viele Leute jetzt wirklich vor dem Handy sitzen und sich das gerade anschauen.
Ein Thema, das du jetzt auch schon angesprochen hast, ist eben das Thema Online-Hate. Du warst ja selber schon betroffen. Wie viel Hate bekommst du heute so als YouTube-Star?
Heute nicht mehr so viel. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich eine kurze Zeit inaktiv war wegen der Schule. Aber ich denke, ich werde auch jetzt weiterhin dabei kein so großen Hate bekommen. Ich hatte mal meine Hate-Welle, aber die hat mich auch stärker gemacht. Und also früher war es wirklich schlimm. Heute kriege ich nur ein, du bist hässlich, du bist fett. Und ich weiß aber selber, dass ich es nicht bin. Also ich weiß schon, wie ich damit umgehen soll.
Was würdest du als Tipp sagen für, weil ich meine, du schaffst es jetzt zu trennen für dich selber. Du weißt, okay, das sind nämlich eine Trolle. Aber für jetzt irgendwelche Hörer, die jetzt zuhören und vielleicht auch betroffen sind, was würdest du als Tipp sagen, dass man sich eben nicht zu Herzen nimmt?
Man könnte jetzt sagen, einfach nicht drauf hören und ignorieren, aber das ist viel zu einfach. Natürlich schon ignorieren, aber man sollte sich jetzt nicht so zu Herzen nehmen und sich selbst auch schätzen können. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, ich bin fett, ich weiß selber, dass ich nicht fett bin. Ich zum Beispiel, ich habe mich damals sehr gekränkt dabei und ich habe auch Tage gehabt, wo es mir gar nicht gut ging wegen solchen Kommentaren, aber ich habe die immer quasi geschluckt, aber ich habe sie nie richtig dann mehr an mich rangelassen. Ich habe versucht, das einfach so auf die Seite zu schieben und mir gedacht, okay, diese Leute verwenden ihre Zeit jetzt, um mich runterzumachen, weil sie wahrscheinlich selbst gerade so eine Zeit haben und ihren Frust jetzt an mir auslassen wollen. Einfach, ich habe es nie an mich rangelassen. Ich habe versucht, das immer, es ist schwierig, aber mit der Zeit irgendwann funktioniert es dann auch.
Also dein Tipp ist einfach nicht an sich ranlassen und einfach wissen, wo man steht. Mhm. Und was denkst du, kann man generell gegen das Thema Online-Mobbing machen?
Man könnte die Leute blockieren, man könnte Kommentare löschen. Ich habe immer mit Leuten drüber gesprochen. Ich war früher zum Beispiel bei einer Psychologin und was überhaupt nichts Schlimmes ist. Also jeder tut das immer so schlecht reden, aber ich habe mit meinen Eltern gesprochen, mit meinen Freunden gesprochen. Einfach mit jemandem drüber reden und das nicht in sich selbst alles hineinfressen.
Aber es finde ich gut, dass du auch so offen drüber sprichst und sagst, es ist okay, sich Hilfe zu holen, weil eben an alle, die jetzt auch zuhören, es ist einfach wichtig, dass du drüber redest. Du musst nicht allein damit umgehen, weil du bist nicht alleine. Und die Menschen, die sowas schreiben, die sind halt eben, wie du selber sagst, die haben selber vermutlich Probleme, wollen das irgendwo bei wen anderen auslassen. Aber es finde ich eben gut, dass du da so auch als Vorbild vorangehst. Was sind jetzt abschließend so noch deine Ziele jetzt für deine Zukunft?
Ich werde auf jeden Fall weitermachen mit YouTube, mit ganz Social Media einfach, weil mir das ist mein Hobby und ich mache das gerne. Ich setze mir da nicht so große Ziele eigentlich. Ich will das einfach durchziehen und schauen, was so passiert, was auf mich zukommt. Ja.
Gibt es auch irgendwie einen Plan B, wenn es einmal nicht mehr laufen sollte oder wenn du sagst, okay, dich interessiert mal was anderes, was würdest du dann machen?
Das ist eine gute Frage. So einen richtigen Plan B habe ich jetzt noch nicht. Aber ich wüsste auf jeden Fall schon ein Unternehmen zum Beispiel, wo ich dann arbeiten könnte und so
kleine Dinge. Was ist das für ein Bereich dann, Werbung oder in welchen?
Oh ja, schon Bereich, okay. Werbung zum Beispiel, so ja. Aber eben nicht selbst vor der Kamera, sondern für andere zum Beispiel dann.
Und abschließende Frage jetzt noch, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg?
Erfolg bedeutet für mich, dass ich das mache, was mir gefällt, das, wo mein Herz drin steckt und das auch wirklich groß wird und so wird, wie ich es mir vorstelle. Erfolg hat für mich jetzt nicht wirklich was mit Geld zu tun, sondern wirklich, dass ich etwas machen kann, was ich mit Leidenschaft mache und dass das wirklich so wird, wie ich es wollte.
Und ist es gerade so, wie du wolltest?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es könnte auch größer werden.
Wer weiß, was in der Zukunft noch auf uns wartet.
Ja.
Selina, danke fürs Dasein.
Auch danke auch.
An die Vivi, deine Freundin, dass ihr da wart. Cooler Podcast geworden. Und ich bin auch gespannt, was wir bei dir noch alles sehen werden.
Ja, ja. Können alle gespannt sein.
Success Stories. Der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.